Ich danke euch, dass ihr mit mir aufgestanden seid zum Gebet. Erlaubt es mir. Ich hoffe, ihr seid nicht zu arg zu böse auf mich, wenn ich euch noch mal kurz abhole. Vor allem für die, die heute vielleicht zum ersten Mal bei uns sind oder zu Besuch sind oder das letzte Mal, als wir diesen Abschnitt uns angeschaut haben, vielleicht nicht da sein konnten und somit die Predigt vorher nicht gehört haben. Ich denke, es ist fair, dass wir auch diese Geschwister mitnehmen in die Bedeutung dieser Verse. Zu einem aber denke ich, es ist doch eine längere Zeit vergangen. In der Zwischenzeit habt ihr schon einige Predigten gehört, einige Bibelstunden, selbst euer Bibelstudium vertieft und so. Es ist gut, dass wir uns wieder daran erinnern, wo waren wir an dieser Stelle, um was geht's hier eigentlich. So nehme ich euch da ein bisschen wieder hinein, hole ich ein bisschen ab und bemühe mich, so kurz es nur geht, es zu tun, beziehungsweise es so zu tun, dass es euch vielleicht wieder neu vorkommt. Wir sind hier mitten in der Passionswoche. Dieser Abschnitt, Kapitel 11 bis Kapitel 16, das ist die letzte Woche Jesu und wir sind hier an dem Mittwoch. An dem dritten Tag in der Mitte der Woche sind wir hier an dieser Stelle im Markus-Evangelium Kapitel 11, ab Vers 20, ist die Begebenheit, an diesem Tag, in der Jesus sich ganz intensiv der Lehre zugewandt hat, beziehungsweise der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten, mit der religiösen Schicht der Juden. Es war ein Tag, der gefüllt war mit vielen, vielen Angriffen und vielen, vielen Auseinandersetzungen und viel Lehre, die Jesus gebracht hat. Die erste Lehre, die er aber bringt, ist für die Jünger, nicht für die Juden, sondern er bringt sie erstmal den Jüngern. Und das ist die Ausgangssituation und die Ausgangslehre, die alles andere dann vertieft. Jesus hat angekündigt und gesagt, dass wenn er nach Jerusalem kommt, das erwartet und das passieren wird. Nämlich, dass die schriftgelehrten Pharisäer ihn hassen werden, sie werden ihn übervorteilen und werden sie in den Römern geben, beziehungsweise den Heiden, dass sie ihn töten, kreuzigen. Und das, was Jesus ihnen in der Leidensankündigung dreimal angekündigt hat, das findet jetzt hier statt. Und ab diesem Tag beginnt das Ganze wirklich zu kochen und sich so zu steigern, dass letztendlich sie ihn wirklich den Römern übergeben, dass sie ihn kreuzigen. Ich lese euch diese Leidensankündigung nochmal euch vor, die dritte, Kapitel 10 im Markus-Evangelium, Vers 33. Lass uns das nochmal mitnehmen. Jesus hat es verheißen, dass was da jetzt eben passiert. Er sagte, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn ausspeien und ihn geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. So, wir sind in dieser Woche am Mittwoch, zwei Tage vor diesem Ereignis, nämlich der Verwerfung und des Kreuzestodes und vier Tage vor seiner Auferstehung. Also unmittelbar sind wir von der Erfüllung dessen, was Jesus eben da angekündigt hat. Diese Auseinandersetzung, Markus gibt uns beispielhaft von diesem Tag, beispielhaft, was da wirklich passierte. Und er zeigte, in welcher Wucht und aus welchen Richtungen überall diese Angriffe kamen. Ich zeige euch nur ganz kurz, wenn ihr wieder in Kapitel 11 geht, Vers 27. Unmittelbar nach dem Text, den wir uns gleich miteinander anschauen werden, heißt das, und sie kommen wieder nach Jerusalem. Und als in den Tempel umherging, kommen die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten. So, wir haben hier dann sofort danach eine Auseinandersetzung mit den Hohepriestern, mit den Schriftgelehrten und den Ältesten. Mit denen, die für den Dienst am Tempel verantwortlich waren und sie haben ihn sofort angegriffen, in welcher Vollmacht er das Ganze tut. Diesen Abschnitt werden wir uns dann als nächstes anschauen. Dann, nachdem sie aber kein Ergebnis hervorbringen konnten, nicht das tun konnten, was sie eigentlich vorhatten, schicken sie die nächste Gruppe und das findet ihr im Kapitel 12, Vers 13. Da heißt es, und sie senden einige der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Also die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, die konfrontieren Jesus, können ihn nicht überführen. Es kommen die Nächsten, die Pharisäer, die Herodianer. Und sie versuchen wieder ihn zu fangen, versuchen wieder ihn als Irrlehrer und als einen falschen Messias darzustellen und einen Grund zu finden, warum sie töten. Auch das kriegen sie nicht. Jedes Mal überführt Jesus sie ihrer Heuchelei ihres Unglaubens, ihres Ungehorsams, und die Wut steigt. Aber niemand kann ihm etwas antun, niemand kann ihn überführen. Nachdem die Pharisäer es nicht hingekriegt haben und die Herodianer auch nicht hingekriegt haben, die Schriftgelehrten und die Priester auch nicht, kommen die Sadduzäer und versuchen ihr Glück. Schaut mal ab Vers 18. Und es kommen die Sadduzäer zu ihm und sagen, es gibt keine Auferstehung. So, jeder hat es versucht. Auch die überführt er. Auch diesen Text werden wir uns miteinander anschauen. Und dann kommt noch ein Schriftgelehrter. Und Markus bringt es nochmal auf den Punkt. Und das ist ab Vers 28, heißt es. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten. So, es kommt noch einer, versucht es noch einmal. Und das ist der letzte Versuch, ihn zu überführen. Es klappt nicht. Und ab dann unterweist Jesus und lehrt Jesus und sagt, wehe, wehe, Schriftgelehrten Pharisäer. Er spricht ein Wehe aus und spricht eine Warnung aus. Er überführt sie ihrer Heuchelei, er überführt sie einer falschen Religion und spricht ein Wehe aus. Und stattdessen bringt er ein Beispiel, das sie absolut blamiert. Er zeigt ihnen, was für eine Art des Glaubens und des Dienstes Gott wohlgefällig ist. Und er bringt das Beispiel ab Vers 41 einer armen Witwe. Das stellt sie in ein Licht, in dem sie nicht stehen möchten. Und so spitzt Jesus die ganze Auseinandersetzung und diese ganze Konfrontation zu, indem er ihnen etwas vor Augen stellt und sagt, wisst ihr, was Gott will? Den Dienst dieser Witwe und nicht euer Dienst. Ihr versteht, warum sie ihn immer mehr und immer mehr hassten. Und dem folgt dann eine ganze lange Predigt, die Endzeitpredigt, die Ölbergpredigt, die Jesus dann hält und das Gericht ankündigt. Was ist die Folge der Verwerfung von dieser ganzen religiösen Führung des Judentums? Jeder wurde hier erwähnt. Die ganze Oberschicht wurde jetzt hier erwähnt. Die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Herodianer. Alle wurden erwähnt, die Sadduzäer, um aufzuzeigen, alle haben Christus verworfen. Alle haben Christus verworfen und Jesus spricht über alle ein Urteil. Warum? Was führte zu dieser intensiven Auseinandersetzung und was führte zu diesem Urteil? Kurz davor hat Jesus, als er nach Jerusalem kam, das Erste, was er tat, er ging in den Tempel und hat sich das ganze Spektakel im Tempel angeschaut. Er hat es nicht zum ersten Mal getan, das war sein zweiter Besuch in dieser Form in den Tempel. Er hat das auch als kleiner Junge mit 12 Jahren getan, aber er kam, als er mit 30 Jahren, als er seinen öffentlichen Dienst begann, hat er das schon einmal getan. Er ging nämlich im Tempel, als er gerade jetzt sein öffentlicher Dienst begann, ging in den Tempel und reinigte den Tempel. Und am Ende seines Dienstes tat er das Ganze noch einmal. Diese erste Tempelreinigung wird uns berichtet im Johannesevangelium, Kapitel 2. Wenn ihr mit mir das lesen wollt, dann dürft ihr das gerne mit aufschlagen. Im Johannesevangelium Kapitel 2, es ist nicht so, dass Markus sich in dem Datum verirrt hat, als er die Tempelreinigung so am Anfang des Evangeliums gestellt hatte und Matthäus, Markus und Lukas es am Ende ihrer Evangelien gestellt haben. Johannes hat sich da nicht vertan und einen falschen Zeitpunkt gewählt, sondern Johannes spricht über eine andere Tempelreinigung. Jesus hat zweimal den Tempel gereinigt. Als er seinen Dienst begann, hat er das einmal getan und als er seinen Dienst vollendete, hat er das einmal getan. Und das ist wichtig, das markiert seinen Dienst. Diese beiden Tempelreinigungen sind sehr, sehr wichtig. Und die lösten von Anfang an den Hass dieser ganzen religiösen Schicht gegenüber Jesu. Jesus geht im Passa, ab Vers 13 können wir das nachlesen, dass Jesus an dem Passa der Juden nach Jerusalem geht und ebenfalls in den Tempel hineingeht. Und all das getan hat, eben die Schafe und Rinder und die Verkäufer und die Wechselstände, er hat das mit einer Geisel, hat er sie alle hinausgetrieben. Das haben wir schon gelesen, das hat er schon einmal getan. Aber jetzt schaut mal, was er dann sagt. Ich lese ab Vers 18. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Warum glaubst du, du darfst das tun, was du hier tust? Mit welcher Vollmacht, mit welcher Autorität kannst du dich hier so aufspielen und meinen, dass wir, was wir hier tun, falsch ist? Wer bist du eigentlich, dass du das tust? Das ist die Frage. Wer bist du? Wie wagst du es, unseren Tempeldienst so zu verurteilen und all das hinauszutreiben und sagen, das ist alles falsch? Wer bist du eigentlich, dass du das tust? Das ist die Frage, die sie permanent begleitete und die sie permanent wissen wollten. In welcher Vollmacht tust du das? Schaut mal, was Jesus ihnen antwortet, Vers 20. Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Jesus sagt: Brecht das hier ab, und ich baue einen neuen auf. Die verstehen nicht, was er sagt. Die Jünger später verstanden, dass er von seinem Leib redete, von dem wahren Tempel. Und Jesus, als er zum ersten Mal in diesen Tempel dann ging, schaute sich um und er sagte: Was hier getrieben ist, ist kein Gottesdienst. Das ist Götzendienst. Es ist eine Räuberhöhle. Es ist ein Kaufhaus. Es ist kein Ort der Anbetung Gottes. Und dann sagt er: Brecht es ab. Und er sprach, von seinem Leib und sagte: Und ich in 3 Tagen werde ich einen neuen Ort der Anbetung Gottes aufrichten, an dem wahre Anbetung stattfinden wird. Und er sprach von seinem Leib, nicht von einem Tempel mit Händen gemacht, nicht aus Steinen. Um das zu erklären, um das zu vertiefen, geht mit mir 2 Kapitel weiter im Johannesevangelium. Eine Geschichte, die ihr gut kennt, das ist die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin. Als sie merkt, dass Jesus etwas zu sagen hat und dass er ein Prophet ist, bringt sie ihr ein tiefes Anliegen, was sie schon immer wissen wollte. Sie wollte wissen, an welchem Ort geschieht die wahre Anbetung. Und sie sagte: Wir Samariter, wir glauben, es ist hier. Die Juden sagen, es ist dort. Was ist der richtige Ort? Bis heute streiten die Christen darüber oder die Kinder Gottes, wo ist der richtige Ort der Anbetung. Schaut mal mit mir Kapitel 4 ab Vers 20. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. So, wir glauben hier, ihr glaubt dort. Was ist der richtige Ort? Sie will, wo betet man Gott richtig an? An welchem Ort betet man Gott richtig an? Jesus hat vorher gesagt: Brecht es ab. In 3 Tagen baue ich den richtigen Ort auf. Und dann sagt er, ich überspringe es ganz kurz aus Zeitgründen. Ich lese ab Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt. Er sagt jetzt. Jetzt beginnt sie. Er sagt, es beginnt vor deinen Augen. Und es ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Sie will wissen, an welchem Ort geschieht die wahre Anbetung. Und Jesus sagt, das ist nicht an einen Ort gebunden. Es ist auf die richtige Art und Weise gebunden. Und zwar nicht wo, sondern wie betet man Gott an. Und er sagt, es kommt drauf an, und zwar worauf. Man muss Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und er sagt noch etwas dazu. Gott sucht solche. Wisst ihr, dass Gott auf der Suche nach wahren Anbetern ist? Wir reden immer davon, dass Menschen Gott suchen. Kein Mensch sucht Gott. Sie wollen alle weg von Gott. Es ist Gott, der auf der Suche ist. Und der Grund, warum Menschen Gott finden, ist, weil er sie zuerst gesucht hat. Aber er sucht welche? Er sucht wahre Anbeter. Er sucht nicht irgendwelche religiöse Menschen, die im Tempel irgendwas getan haben. Er sucht wahre Anbeter. Und diese wahre Anbetung, die geschieht im Geist und in der Wahrheit. Darum sagt er Vers 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten müssen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist der Anbetungsdienst, den Gott sucht. Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Jesus sagt, brecht diesen Ort ab, ich baue einen neuen Ort auf und da wird angebetet. Was meint Jesus damit? Inwieweit sucht Gott eine wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit? Wir sprachen schon mehrmals darüber, ich fasse es nur kurz zusammen, was Jesus damit meint. Gott ist auf der Suche, nicht nach einer Anbetung im Fleisch, sondern nach einer Anbetung im Geist. Er sucht nach einer Anbetung im Geist, und zwar in seinem Geist. Und im Geist Christi ist das, und nicht im Fleisch. Und er sucht nicht eine Anbetung in der Wahrheit und nicht in der Lüge. Von welchem Fleisch ist hier die Rede? Gott sucht Menschen, die ihn nicht aus ihrem eigenen Fleisch, das heißt aus ihren eigenen Werken, aus ihrer eigenen Frömmigkeit, aus ihrem eigenen Tun und aus ihren eigenen Opfern anbeten. Denn das geschah im Tempel und das hat er gesehen. Von Anfang an, beim ersten Besuch und beim zweiten Besuch. Als er da kam, hat er gesehen, wie sie sich verausgabten und was sie alles taten und meinten, Gott damit anzubeten. Aber das war alles fleischlich. Es war nicht im Geist und es war nicht in der Wahrheit. Es war eine absolute Lüge, was da geschah. Dass Jesus dieses Urteil sprach, und ich habe es euch vorgelesen, er sagt, mit dem Mund ehren sie mir, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Ich will es nicht haben. Das heißt, sie haben im Fleisch äußerlich etwas getan, was Gott überhaupt keine Anbetung war für ihn. Warum? Sie taten das nicht in der Wahrheit. In welcher Wahrheit? Sie taten es in einer Lüge. In welcher Lüge? In der Selbstlüge ihrer Selbstgerechtigkeit. Sie haben die Wahrheit Gottes nicht erkannt, auf welchem Weg Gott Anbetung will, auf welchem Weg man Gott nur anbeten kann. Und zwar in der Wahrheit. Und ihr kennt alle den Vers, der später im Johannes-Evangelium kommen wird. Was sagt Jesus? Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das heißt, der Weg, Gott anzubeten, geht nur in und durch Christus. Das ist der Ort der wahren Anbetung. Und das ist ein geistlicher Ort. Der ist nicht an eine Gemeinde und an einem Berg auf dieser Welt oder an ein Gebäude mit Steinen gebunden. Es spielt keine Rolle, ob in Samaria oder in Jerusalem. In Christus ist der einzige Ort, an dem die wahre Anbetung stattfinden kann. Die Anbetung, die Gott sucht, das sucht er. Das ist, um das geht es hier. Also das ist etwas, was Jesus von Anfang an gelehrt hat. Beim ersten Tempelbesuch hat er schon gemerkt, das ist keine wahre Anbetung. Drei Jahre hat er sich investiert, ist von Ort zu Ort, von Dorf zu Dorf, von Markt zu Markt, von Synagoge zu Synagoge gegangen und hat ihnen die Wahrheit gelehrt. Er hat den Weg Gottes vorgestellt, auf welchem Weg man Gott verherrlichen kann. Und er hat ihnen gezeigt, dass ihr Weg, ein falscher Weg ist, eine Lüge ist. Denn sie glaubten, sie sind gut genug, Gott nahen zu können. Ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Werke. Und er überführte sie ständig und sagte, nein, das sind leere Gebote der Menschen. Ihr könnt Gott so nicht nahen. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das konnten sie nicht glauben. Das hassten sie. Und darum töteten sie auch. Zu dieser Lüge. Also kommt Jesus nach diesen 3 Jahren. Er besucht das erste Mal den Tempel, sieht diese falsche Anbetung, die im Fleisch und in der Lüge geschieht, nicht im Geist und nicht in der Wahrheit. Und er kommt nach 3 Jahren wieder. Und das Erste, was er wieder tut, ist, er geht wieder in den Tempel. Wir können so sagen, er guckt sich das Ganze nochmal an und sagt, und hat sich was geändert? Was hat sich hier geändert? Hat sich da was geändert? 3 Jahre hatten sie die Gelegenheit, Buße zu tun. Denn das predigt er, tut Buße, tut Buße, tut Buße. 3 Jahre hatten sie die Gelegenheit, über ihre Selbstgerechtigkeit und ihren Weg, von Jugend an habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? 3 Jahre hatten sie die Gelegenheit, Gott Buße zu tun. Und als er wiederkommt, nichts. Der gleiche falsche Gottesdienst, in der gleiche Lüge, im gleichen Fleisch. So. Und als er kommt und nach dieser Frucht sucht, er sucht nach der Frucht der wahren Anbetung. Wir gehen zurück zu Markus Evangelium, Kapitel 11. Also in den Tempel geht und nach dieser Frucht sich sehnt, nach dieser wahren Anbetung, die nur in Christus stattfinden kann. Liebe Geschwister, die Bibel lehrt, dass die einzige Anbetung, die Gott sucht und die Gott will und die Gott nur bekommen kann, nur in Christus ist. Wir können Gott nicht anbeten außerhalb von Christus. Wir können Gott nicht nahen außerhalb von Christus. Absolut unmöglich. Darum sagt die Bibel, wir sind im Petrusbrief gerade, Kapitel 4, Vers 11, unser Text, dass Gott sei Herrlichkeit in Christus Jesus. Man kann Gott nicht anbeten, man kann kein Gottesdienst feiern ohne Christus. Es ist absolut unmöglich. Gott sucht solche Anbetung, solche, die in Christus Jesus ihn anbeten. Das ist der Weg. Und das haben sie nicht getan, sie haben ihn verworfen. Sie wollten Gott selbst nahen, sie wollten selbst Gott begegnen, selbst ihn anbeten, absolut ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus verurteilte das, noch schärfer. Jesus verurteilte das insoweit, er hat diesen Weg der Anbetung Gottes verflucht. Um das den Jüngern zu illustrieren, dass dieser Weg nicht möglich ist, hat er ihnen eine Illustration gegeben, hat den Baum, den Feigenbaum verflucht. Der verdorrt ist bis zu den Wurzeln. Um ihn zu illustrieren, dieser Weg ist ein falscher Weg. Dieser Weg hat keine Frucht. Diese Art der Anbetung an diesem Ort da oben, was sie da tun, bringt nicht die Frucht, die Gott, nach denen Gott sich so sehnt. Und er hat diesen Weg verflucht. Das hat eine Auswirkung auf die letzte Woche Jesu. Das hat Auswirkungen auf das, was später kam. Darum kommt er in den Tempel und das Erste, was passiert, die Hohepriester, sie wollen ihn kriegen. Kriegen es nicht hin, dann kommen die Pharisäer, Herodianer, Sadduzäer und so weiter. Letztendlich müssen es die Römer tun. Warum? Weil er sie und weil er ihre Religiosität und weil er ihren Weg verworfen hat, verflucht hat und gesagt hat, nie mehr wird Frucht von dir kommen. Das heißt, Gott hat dieses Volk und Gott hat diesen Weg der Anbetung verworfen und erwartet da keine Frucht mehr. Wird auch nie wieder welche geben. Gibt es nicht. Und jetzt kommt und Jesus sagt, nach 3 Tagen wird er einen neuen Ort aufrichten. Nach 3 Tagen wird eine wahre Anbetung stattfinden. Und zwar im Geist und der Wahrheit. Und das hat nichts mit einem geografischen Ort zu tun. Und er illustriert jetzt in den Versen 20 bis 26, was das Wesen dieser Anbetung ist. Was sucht Gott? Was fand er in Jerusalem, in dem Tempel nicht? 2-mal nicht. Was fand er nicht? Was sucht er? 2 Dinge, über 2 Dinge habe ich schon gesprochen. Insgesamt sind es 4 Dinge, über die ich aus diesem Text mit euch reden möchte oder schon teilweise geredet habe. Ich erinnere euch, welche 4 Früchte suchte Jesus in diesem Ort und fand nicht? Und welche Früchte wird es geben an diesem neuen Ort? Der erste Punkt, was er suchte und es nicht da war, ist der Gegenstand der wahren Anbetung. Und er wird so, es heißt so, Jesus sagt, habt Glauben an Gott. Der erste Punkt ist, die wahre Anbetung beginnt da, nämlich im Vertrauen, im Glauben an Gott. Die ist auf Gott ausgerichtet und nicht auf uns Menschen. Ich sprach darüber, deswegen will ich an dieser Stelle es nur kurz zusammenfassen. Wahre Anbetung ist gottzentriert und nicht menschzentriert. Das heißt, die wahre Anbetung richtet sich auf das aus, was Gott tut. Eine Religion richtet sich auf das, was der Mensch tut. Das ist der Unterschied. Gott ist ein Mittel zum Zweck. Ja, dass man gerettet wird, dass man nicht in die Hölle kommt, ist ja okay. Aber es dreht sich bei allem um was? Was ich tue. Was kann ich tun, damit dieser Gott mich segnet? Was kann ich tun? Was kann ich? Und das Problem des Menschen, er denkt, ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Was fehlt mir eigentlich noch? Diese Art und Weise, das fehlte. Menschen kamen und die waren beschäftigt mit allem, nur nicht mit Gott. Mit den Wechseln, mit den Tauben, mit den Kühen, mit den Opfern. Wie macht man es richtig? An welcher Stelle? Wo? Wie? Was? Was darf man nicht? Was ist richtig, nicht richtig? Was ist heilig, nicht heilig? Das war ein ganz großes Thema. Die anderen haben sich aus diesem ganzen Heiligkeitsgesetz, die haben sich daran bereichert. Letztendlich ging es bei diesem Gottesdienst, der da täglich stattfand, nie um Gott. Es dreht sich permanent immer um sie selbst. Gott stand nie im wirklichen Mittelpunkt. Jesus kommt und sagt, wisst ihr was, dieser Ort hat nichts mit Gott zu tun. Es dreht sich hier über allem immer um euch selbst. Ich fasse es nur mal an dieser Stelle zusammen. Wisst ihr, dass so viele Gläubige ihnen viel wichtiger ist, was sie über sich selbst glauben, als das, was sie über Gott glauben. Sie machen ihren Glauben und ihr Leben davon ab, wie viel sie glauben, und zwar an sich selbst. Ob sie es schaffen oder nicht. Menschen kommen in eine Überheblichkeit, in eine falsche Selbstsicherheit, indem sie glauben, sie sind gar nicht so schlecht. Eigentlich müsste Gott sie annehmen. Warum? Ich bin eigentlich gut. Ich glaube an mich. Ich glaube, dass ich das nie getan habe. Das habe ich auch noch nie getan. Das ist so böse bin ich gar nicht. Menschen leben vor Gott in einer falschen Selbstgerechtigkeit, weil sie wirklich an sich glauben. Andere zweifeln permanent und kommen nie in die Ruhe, weil sie nicht an sich glauben. Sie glauben, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht, ich will es probieren, aber das kriege ich nicht hin. Und sie zweifeln und permanent, weil sie nicht genug an sich selbst glauben. Oh, ja bestimmt werde ich da sündigen, bestimmt werde ich da fallen, Gott wird mich nicht annehmen. Bei all dem, beide Seiten, die fallen von beiden Seiten runter, da geht es nie um Gott, Da geht es immer darum, entweder glaube ich genug an mich oder ich glaube nicht genug an mich. Das ist Religion. Das ist eine falsche Religion. Jesus beginnt und er sagt zu den Jüngern, habt Glauben an Gott. Darum geht's. Vertraut Gott nicht euch. Nach dem Fleisch ist eine Anbetung, ist auf mich gerichtet, auf mein Fleisch. Was kann ich tun durch mein Fleisch? Eine wahre Anbetung im Geist ist auf Gott ausgerichtet. Was kann er tun? Nein, was hat er getan? Die wahre Anbetung beginnt da, wenn wir unser ganzes Vertrauen nicht auf uns, sondern auf Gott setzen. Und das fehlte damals. Diese Frucht fand Jesus in diesem Tempel nicht. Ihr ganzes Vertrauen war auf ihren Werken und nie auf dem, was Gott zu tun vermag. Haben sie genug geopfert? Haben sie die richtigen Opfer gebracht in die richtige Art und Weise? All das, das war das Thema. Und wenn sie denken, sie haben das alles richtig gemacht, dann denken sie, müsste vielleicht geklappt haben. Aber ehrlich gesagt, kein Frieden im Herzen. Kein Frieden im Herzen. So, die erste Frucht, die fehlte, die Jesus suchte, war also die Ausrichtung auf Gott und nicht auf uns selbst. Das fehlte da. Das zweite ist, und das ist in gewisser Weise das Herzstück der wahren Anbetung, das Herzstück dessen, was Anbetung ist. Er formuliert das so, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Das Herzstück Anbetung, Gott wird dann verherrlicht, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Und wisst ihr, was tun? Ihm glauben. Wenn wir ihm nicht glauben, was er verheißt, wenn wir nicht glauben, dass er es tun kann, dann zweifeln wir. Und wenn wir zweifeln, wisst ihr, was wir nicht tun? Wir beten Gott nicht an. Wir geben ihm keine Ehre. Wir sagen, Gott, weißt du was? Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Andersrum, ich glaube, du kriegst mit mir nicht hin. Weißt du was? Bin zu schlecht für dich. Gott, du kannst schon einiges tun. Du kannst die Welt schaffen durch dein Wort. Du kannst den Teufel am Kreuz besiegen, aber ob du mit meiner Sünde und mit meinem Fleisch fertig werden kannst, habe ich so meine Zweifel. Inwieweit gibt es Gott die Ehre, dass ich nicht vertraue, dass er das gute Werk, das in mir angefangen hat, vollenden kann? Inwieweit verherrlicht das Gott? In keinster Weise. Gibt Gott nicht die Ehre. Wenn ich an Gott zweifle, an seiner Allmacht, an seiner Größe, an seiner Herrlichkeit, an seiner Gnade und seiner Treue, wie oft hat Gott das bezeugt? Denn ich bin ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Und wenn ich sage, nein Gott, ob diese Treue bei mir greift, weiß ich nicht. Ob diese Gnade für mich genug ist, weiß ich nicht. Inwieweit verherrlicht es Gott? Also muss ich noch etwas tun, damit es klappt. Es verherrlicht Gott in keinster Weise. Das fehlte Jesus, dass sie ihr ganzes Vertrauen auf Gott geworfen haben und nicht auf das, was auf ihr religiöses tun. Es fehlte ihm, diese Frucht. Er sagt, nicht zweifeln, glauben. Der Glaube ist das Herzstück unserer Anbetung. Das macht unsere Daseinsberechtigung, das ist der neue Ort. Es geht um Glauben. Es geht allein ums Glauben, nicht aus Werken. Darum bekräftigt Jesus das und sagt, wahrlich, ich sage euch, das ist die griechische Form von Amen. Das griechische Wort, was hier steht, ist Amen. Das heißt, er bekräftigt jetzt eine Aussage und sagt, ich sage euch etwas Wichtiges, absolut Wahres. Wahrlich, Amen, ich sage euch, es kommt darauf an, dass du Gott vertraust und nicht an ihm zweifelst. Das ist wahre Anbetung. Wenn wir Gott nicht zutrauen, dass er mit uns fertig wird und mit unserer Sünde, ich rede in dem Bild jetzt, ich habe das letzte Mal erklärt, für was der Berg steht. Wenn wir nicht vertrauen und Gott glauben, dass er unseren Berg der Sünde und der Schuld nicht ins äußerste Meer werfen kann, wenn ich ihm das nicht zutraue und zweifle, dann gebe ich ihm keine Ehre. Das verunehrt Gott. Das ist Unglaube. Das gibt Gott keine Ehre. Sie dachten, sie verehren Gott. Und Jesus kommt und sagt, ich sehe keine Frucht der Gottesverehrung. Ich sehe keine. Ich hätte sie gern, aber ich fand keine. Ich möchte euch zwei, drei Stellen vorlesen, die das festmachen. Liebe Geschwister, was Jesus fordert ist, und das ist, bevor er ins Kreuz geht, er sagt, ich suche eine Frucht, und zwar Glaube. Ich suche nicht eine Frucht Werke, Ich suche nicht das Bemühen deinen Tempel mit allen den Gesetzen, Opfern und Rituellen und Waschungen. Das suche ich nicht. Ich suche Glauben an Gott. Das sucht er. Geht mit mir in den Römerbrief an unsere herrlichen bekannten Stellen. Zur Erinnerung will ich sie euch vorlesen. Und damit es aus dem Wort Gottes kommt und nicht aus meinem Mund, zumindest ich lese vor. Ich lese ab Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Ich merke, ihr blättert noch. Sehr gut, ihr wollt es mitlesen. Ich warte. Ich lese ab Vers 22 weiter im Römerbrief, Kapitel 3. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn sie alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Also sie brauchen nichts tun, sie müssen das nicht erarbeiten. Umsonst. Schon Wahnsinn, gell? Umsonst steht's hier. Ich lese weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Paulus sagt, wenn wir glauben, dass Gott uns allein durch das Blut Jesu Christi reinigt und nicht durch die Opfer und durch unsere Werke und durch unsere Verdienste, dann ist es unsere Gerechtigkeit. Und Gott erträgt unsere Sünden der Vergangenheit und der Gegenwart und der Zukunft wegen dem Blut Jesu Christi. Vers 27, wo bleibt nun der Ruhm? Der ist doch ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzwerke. Das ist der Ort. Der Mensch wird aus Glauben vor Gott gerechtfertigt. Diese Frucht suchte Jesus. Glauben, dass Gott einen rechtfertigt und nicht, dass man etwas tun muss, um sich selbst rechtfertigen zu können. Denn die Bibel sagt, das sind alle Sünde, keiner kann es tun. Darum verflucht Jesus diesen Ort und sagt nie mehr. Und darum wird auch zerstört 70 nach Christus, weil an diesem Ort der Mensch niemals etwas zu seinem Heil beitragen konnte. Es war alles ein Schattenbild auf die Sündhaftigkeit und immer wieder erinnern an die Schuld des Menschen. Kapitel 4, Vers 1. Paulus vertieft, das bringt das beste Beispiel. Abraham, dann redet er über David. Ich lese nur ein paar Verse an. Was wollen wir denn sagen? Hat Abraham, unser Vorfahr, den Fleisch nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Also, du kannst probieren, das kannst du echt machen. Du kannst auch dich echt gut fühlen. Und bei den Menschen kriegst du vielleicht sogar echt Lob und man sagt, boah, das ist aber ein Frommer. Aber dann war es das, mehr kriegst du nicht. Die Menschen werden es gut finden, aber nicht vor Gott. Bei Gott kriegst du niemals Ruhm und An und Ehre, wenn du selbst versuchst. Nicht bei Gott. Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht nach angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. So, es gibt zwei Möglichkeiten. So, entweder sagst du aus Glauben oder du sagst allein aus Gnade aus Glauben. Und dementsprechend gibt es Lob oder nicht? Gibt es Anbetung oder nicht? Und die Bibel sagt, Abraham hat geglaubt. Er hat geglaubt. Ich belasse es dabei. Habe ja noch zwei weitere Punkte, nicht, dass ich ja schon wieder vertrösten muss. Die kommen ja auch noch. Ich will aber an dieser Stelle noch eine Sache vertiefen, die ich für grundlegend und für sehr wichtig halte. Liebe Geschwister, die wahre Anbetung, das, was Jesus suchte, war es Glauben. Gott vertrauen, dass er uns rechtfertigt und nicht unsere Werke. Das ist, was Jesus in diesem Tempel fehlte. Aber wie viel Glauben? Wie viel Glauben braucht es dazu? Wir sind mittlerweile gut geschult darin. Und wir wissen, dass nicht der Glaube rettet, sondern der Herr rettet, oder? Es geht nicht um viel Glauben, dass ich viel glaube und das mir so einrede und nie zweifle, sondern es geht darum, was ich glaube, an wen ich glaube. Wenn Menschen nicht Christus oder den Weg Gottes erkannt haben, dass es vor Gott genügt, wenn sie an Gott nicht glauben, dass er an diesen Weg geschaffen hat, dann versuchen sie in ihrem Glauben immer wieder, sich dran zu klammern, ja vielleicht doch, das, Gott wird mich schon retten. Aber sie vertrauen Gott nicht und darum zweifeln sie permanent. Es braucht nicht viel Glauben. Wisst ihr was? Wisst ihr, dass sogar ein Kleinglaube reicht, um gerettet zu werden? Jesus hatte schon gelehrt, dass als der Glaube eines Senfkorns reicht eigentlich, gell? In dem Fall ist es der kleinste Korn in der damaligen Gesellschaft, beziehungsweise im Orient. Das war der Senfkorn. Er sagt, es reicht schon. Warum? Weil der richtige Glaube, und selbst wenn er klein ist, genügt, um gerettet zu werden. Der falsche Glaube, er mag groß sein, aber das Falsche zu glauben, rettet nicht. Und sie hatten einen großen Glauben, gewaltigen Glauben, der sie in eine Konsequenz führte, in eine Kasteiung, in eine Selbstdisziplin, von der wir nur staunen können. Aber sie hat nicht gerettet, die hat Gott nicht verherrlicht, weil sie den Menschen im Mittelpunkt hatte und ihre Leistung, ihre Werke. Aber bei Gott ist kein Ruhm. Gott lässt es nicht zu. Ich habe schon mal an dieser Stelle gesagt, allein aus diesem Grund lässt Gott keine Werke zu, weil dann könnte sich der Mensch anfangen zu rühmen. Allein aus diesem Grund rettet er allein aus Gnade und aus Glauben, nicht aus Werken, damit sich keiner rühme. Damit keiner auf die Idee komme, er könnte was dazu beigetragen haben. Und somit die Anbetung Gottes beraube. Ich möchte euch ein Beispiel geben, ein kurzes Beispiel. Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. Bisschen zurückblättern, nicht weit. Matthäus Evangelium Kapitel 14. Auch diese Begebenheit für die Bibelleser ist nichts Neues. Ihr kennt Petrus, der auf dem Wasser geht. Ja, diese Geschichte. Von Sonntagsschule an kenne ich und habe das gelernt, was da passiert ist. Jesus kommt ihnen entgegen im Sturm. Die Jünger denken, es ist ein Geist, kriegen Panik. Dann merken sie, oh, das ist kein Geist. Jesus spricht zu ihnen und sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Herrlich. Erschreckt euch nicht, das bin ich. Ich lese ab Vers 27 sogleich, aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und dann kommt unser Petrus. Der war immer schnell. Schnell im Glauben, schnell im Versagen. Schnell im Reden, schnell im Handeln, schnell im Fallen. So, er war überall der Erste. Und auch an dieser Stelle, Vers 28, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Allein der Gedanke, was muss Petrus da geritten haben? Versteht ihr? Gerade Panik in dem Moment, oh, Jesus geht auf dem Wasser, oh, vielleicht kann ich ja auch. Unglaublich, dieser Mann. So, er nutzt die Gelegenheit, denke ich, wenn Jesus kann und er mir sagt, dann kann ich es auch. Coole Erfahrung, gell? Coole Erfahrung. Also Jesus, bitte, schon schön, wie er es sagt, wenn du es mir sagst. Er aber sagt, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und was sagt Jesus? Petrus, was willst du eigentlich? Er sagt, komm. Das überrascht mich noch mehr. Komm. Also Petrus, zack, rüber. Würdet ihr das machen? Würde ich das machen? Jesus geht und er sagt, komm, ich weiß nicht, ich glaube, in dem Moment, wo ich meinen Zeh, na, allein wegen der Kälte, glaube ich schon. Vers 29, er aber sprach, komm, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Unglaublich, es funktioniert. Was hat er getan? Er hat an Jesus geglaubt, gell? Er hat ihm geglaubt, dass wenn er sagt, er das tun kann, er hat ihm geglaubt. Jetzt frage ich euch, was glaubt ihr, wie viel Glauben hat er da gehabt? Wir würden sagen, so ein Glauben, eine Menge an Glauben muss Petrus da gehabt haben, um das tun zu können. Ich kann auf dem Wasser gehen. Jesus hat es gesagt. Willi, Glaube. Was er getan hat, war Folgendes. Er sieht Jesus laufen. Er sagt, Jesus, darf ich auch? Du darfst. Zack, gegangen. Ich verrate euch, jetzt ist gleich, es war nicht viel Glaube da. Denn er hat nicht viel geglaubt, dass man über, er hat nicht gesagt, geht über Wasser laufen. Ist das möglich? So, Materie ist größer, das ist weniger, das funktioniert nicht. Wissenschaftlich unmöglich. Vielleicht ist eine Eisscholle drunter. Alles sich überlegt. Er hat keine Gedanken, ja, wie geht das? Brauche ich dann so mehr Fläche zum, keine Ahnung. Er hat sich keine Gedanken gemacht, wie man die, was ist das, nicht Schwerkraft, oder doch? Keine Ahnung, ihr Wissenschaftler, ihr wisst es. Wie überwinde ich diese Gesetzmäßigkeit? Er sah Jesus und ging zu ihm. Er schaute auf ihn. Das war's, er schaute auf ihn. Mehr tat er nicht. Ich verrate euch, ich sage euch, er hat nicht viel Glauben da gehabt. Aber das hat erstens gereicht, um darauf laufen zu können. Zweitens, ich lese weiter. Und Petrus stieg aus dem Boden und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich sehr. In dem Moment, wo er den Blick abwendet von dem, der es tun kann, was sieht er? Als ihm der Wind entgegenblies. Und dann merkt er, ey, das ist, was mache ich hier eigentlich? Wieso geht das überhaupt? Wieso kann ich laufen? Ist doch gar nicht unmöglich. Der Wind ist doch so groß, die Wellen sind so hoch. Ratte, überleg. Und auf einmal, blub. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte, jetzt kommt das Beste von der ganzen Geschichte. Das ist nicht das Beste. Das ist cool. Das ist echt erstaunlich. Diese Erfahrung, die Petrus gemacht hat, haben nicht viele gemacht. Er und Jesus konnten auf dem Wasser laufen. Von anderen wissen es nicht. Schaut mal. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jetzt ruft er nach was? Rettung. Nach Rettung jetzt ruft er. Und jetzt schaut mal, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn. Petrus sinkt und dann sagt er, Herr, rette mich. Und was passiert? Sogleich, im nächsten Augenblick, was passiert? Jesus sagt, oh Petrus, du Zweifler, ich hol dich erst, wenn du tief genug bist. Du musst noch ein paar Schluck Wasser trinken, damit du die Lektion nie vergisst. Nee, jetzt zweifelst du, jetzt kann ich dich nicht retten. Jetzt guckst du die Umstände, ich rette dich nicht. Du bist selber schuld, guckst nicht auf mich, guck auf mich. Jesus sagt nicht, mein Freund, du musst immer jetzt auf mich gucken, ich bin hier. Mach doch, guck nicht auf den Wind, nicht auf die Wellen. Mach das, Jesus. Das ist unsere Lektion, gell, die wir von dieser Geschichte lernen. Immer auf Jesus schauen. Mach das, Jesus, bei Petrus. Was macht er sogleich? Er streckt die Hand aus und packt ihn. Was macht er? Er rettet ihn. Und jetzt lest mir mit mir, was da steht. Und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Was hat der Petrus gehabt in dem Moment? Wie groß war sein Glaube? Er war ein Kleingläubiger und ein Zweifler. Hat Jesus ihn gerettet? Wann hat er ihn gerettet? In dem Moment, wo er gesagt hat, Herr, rette mich. In dem gleichen Augenblick ergriff Jesus seine Hand. Wie viel Glauben braucht man, um gerettet zu werden? Wie viel? Nicht viel. Man muss nur den richtigen Glauben haben, nämlich wer rettet. Man muss es zu wem sagen? Zum Herrn. Zu Jesus. Jesus, rette mich. Liebe Geschwister, gebt mir doch dieses Zeugnis. Wie viel habt ihr am Anfang geglaubt, als ihr zum Glauben gekommen seid? Ganz ehrlich, wie viel habt ihr gewusst? Wie viel Erkenntnis habt ihr von der Tiefe, von der Breite, von der Höhe des Evangeliums gehabt? Wie viel? Hattet ihr alle Erkenntnis? Konntet ihr alle schwierigen Stellen auslegen? Wusstet ihr Bescheid über die Kopftuchfrage, über die Endzeitlehre? Als ihr dann begriffen habt, was das tausendjährige Reich bedeutet, als ihr begriffen habt, was die 10 Jungfrauen bedeuten, als ihr das alles, dann kamt ihr zum rettenden Glauben hindurch. Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Was sagt die Schrift? Glaube an den Herrn Jesus Christus, oder? Ist es einfach? Sehr einfach. Ich sage euch ehrlich, zu einfach. Es ist zu einfach für Menschen. Aber wie viel, wisst ihr was, reicht das? Ja. Ja, Warum? Weil er allein derjenige ist, der uns rettet. Und dieser Glaube, dass er mein Retter ist, dass es genügt, reicht. Und wir vermögen noch gar nicht in der Tiefe alles zu erfassen, was das alles bedeutet und welche Auswirkungen, Konsequenzen es für uns hat. Unmöglich. In diesem Moment, ich finde das eine herrliche Begebenheit. Wie viel Glaube braucht man? In dem Moment, als er sank, war er ein Kleingläubiger. Aber in diesem Kleinglauben sagte er nur eine Sache: Herr, rette mich. Und in dem gleichen Augenblick greifte Jesus seine Hand. Ist es nicht eine gute Nachricht? Ich finde sie herrlich. So, das ist Punkt 2. Punkt 3 und 4. Ja, Anbetungszeit muss jetzt kommen. Darf ich das machen, Victor? Ich mache die zwei weiteren Punkte, versuche so gut und so schnell wie möglich es zu tun. Schaut mal, der dritte Punkt, der Jesus fehlt an diesem Ort der Anbetung, ist, das ist der Zugang zum Gebet. Zugang zur wahren Anbetung, und das ist das Gebet. Ich lese euch Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Alles, was ihr betet und bittet. Jesus redet hier nicht für einen Blankoscheck all deiner Lebenssorgen. Der ganze Zusammenhang ist, es sind unsere Sünden, das ist unser Berg der Sünde. Und zwar alle Sünden. Mit jeder Schuld, mit jedem Vergehen, mit jeder Übertretung, die wir zu Gott kommen. Alles, was wir vor ihm bringen. Und ihm bitten und sagen, Herr, rette mich. Sagt Jesus, was verherrlicht Gott? Welche Frucht sucht er? Dass wir glauben, dass es uns schon gegeben wird? Ist. Versteht ihr, wie oft man über diesen Text so nachdenkt? Ja, Jesus sagt, wenn wir etwas brauchen, sollen wir bitten und schon glauben, wir haben es. Also ich brauche Geld und ich bete jetzt schon, Jesus, du gibst mir Geld und ich glaube, ich habe es schon. Gucke auf mein Konto, immer noch rote Zahlen. Denke, ja, was ist da los? Stimmt nicht. Ich habe doch so geglaubt. Ganz oft werden solche Verheißungen aus dem Zusammenhang gerissen und man sagt, die Bibel stimmt gar nicht, es funktioniert nicht oder ich erlebe es halt nicht. Hier geht es nicht um unsere Alltagssorgen, hier geht es um unsere größte Sorge und zwar um unsere Vergehungen, unsere Schuld. Und er sagt, alles, was wir in unserem Leben an Schuld Gott bringen und wenn wir zu ihm beten und ihn bitten, wir werden gleich sehen, was wir bitten, dann wird er uns es wegnehmen. In dem Moment reicht er uns sofort die Hand. Und dann sollten wir auf uns verhalten, als ob wir es erst schon haben. Lieber Freund, liebe Freundin, liebe Bruder und Schwester, glaubst du, dass deine ganze Schuld vergeben ist? Glaubst du, dass du die Vergebung jetzt schon hast? Oder nicht? Oder zweifelst du daran? Ich sag euch, wenn du auf dich schaust, wirst du zweifeln. Und du hast jeden Grund. Aber wenn du auf den schaust, der es vollbracht hat, kommst du zur Ruhe. Denn es ist vollbracht. Und ich will andersrum sagen, wenn wir zweifeln, dass das Blut Jesu Christi für den ganzen Berg unserer Sünden reicht, dann geben wir was nicht? Gott die Ehre. Denn wir sagen, dass dein Erlösungswerk nicht genug ist. Dass das, was der Vater vor Grundlegung der Welt geplant hat, in seinem Sohn vollbracht hat, seinen Sohn gegeben hat für die Schuld der ganzen Welt, dass es für mich nicht reicht. Für die Welt ja, aber nicht für mich. Wenn die Schuld der ganzen Welt er getragen hat, vermag auch meine zu erlösen? Ich will es euch wirklich, euch es ernsthaft sagen. In dem Moment, wenn ihr das Erlösungswerk Jesu Christi als nicht genügend für euer Leben empfindet und annimmt und zweifelt, ihr ehrt Gott nicht. Im Gegenteil, ihr verunehrt. Das ist Zweifel, es ist Unglaube. Jesus sucht eine Frucht. Gott sucht eine Frucht im Geist und der Wahrheit. Welche Wahrheit? In Jesus Christus. Es ist vollbracht. Also wenn ihr steht und betet, liebe Geschwister, wie bekommen wir das? Wie kriegen wir das? Durchs Gebet. Wie kriegen wir diese Vergebung? Durchs Gebet. Wisst ihr, dass Gott es, dass er will, dass wir es erbeten? Jetzt wisst ihr, warum? Warum ist hier das Beten so im Vordergrund? Ich sage euch, weil es nicht im Tun ist. Wenn du betest, schaut mal Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, warum sagt ihr, wenn ihr steht und betet? Weil man steht. Und wenn man steht, was tut man nicht? Man läuft nicht rum. Das ist so blöd, gell? Aber ist so. Das heißt, wenn ihr vor Gott kommt, stellt euch hin. Keine Aktivität mehr. Ihr steht jetzt vor ihm. Nicht ich muss, ich das und hier und das schnell noch darüber, wie die Martha und da nochmal hingerannt und nochmal und Gunst und hier und vielleicht hat Gott, ich komme gerade zu Gott, oh nicht stimmt, das habe ich noch nicht getan. Oh nein, das habe ich noch nicht getan, schnell wieder weg. Wenn man vor Gott kommt, stellt euch hin. Und jetzt tut eine Sache, bittet. Betet und bittet. Das ist der Zugang. Das ist die Frucht. Gebet. Wisst ihr warum? Weil man das hier, diese Vergebung und das, was man bittet, nur durchs Gebet bekommt. Alles, was wir haben, kriegen wir nur durchs Gebet. Ist es uns klar? Wisst ihr, warum es Gott so gesagt hat, nur durchs Gebet? Weil das uns absolut abhängig von ihm macht. Wir stehen jetzt da und sagen, okay, Herr, ich bete, warum? Ich kann es jetzt nicht mehr, jetzt muss ich beten, gell? Wir beten immer dann, wenn wir es nicht mehr hinkriegen, oder? Das ist nämlich der Punkt. Wir beten, wenn wir es nicht hinkriegen. Gott sagt, betet. Psalm 51, Vers 15. Rufe mich an, an einem Tag der Not, und ich werde dich zappeln lassen. Nee, da steht, ich werde dich retten. Und dann wirst du mich preisen. Das ist die Frucht. Wie bewirkt Gott Anbetung? Er sagt, wenn du in deiner tiefsten Not, in deiner Sünde zu mir kommst und mich bittest, dass ich dich rette aus deiner Sünden, dann werde ich dich retten. Und weißt du, was du dann tun wirst? Du wirst mir Danke sagen. Das ist die Frucht, die Gott sucht. Er sucht die Anbetung, die tiefe Anbetung. Und der Zugang zur wahren Anbetung ist das Gebet. Keine Werke, das Gebet. Das Gebet ist der Zugang, weil in dem Gebet wir unsere absolute Abhängigkeit von ihm bezeugen. Letzter Punkt. Und dann sagt er, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der im Himmel ist, euch eure Übertretung vergibt. Das ist der Zugang oder die Voraussetzung für Anbetung, Vergebung. Darum geht's, liebe Geschwister. Jetzt wird's deutlich, um was geht's in dem ganzen Abschnitt. Wenn ihr steht und betet, und jetzt sagt Jesus, über was hat er die ganze Zeit geredet? Er hat nicht über einen buchstäblichen Berg geredet, er hat nicht über irgendein Gebet über unsere Sorgen geredet. So jetzt sagt er, wenn ihr steht und betet, warum redet er so? Denn wisst ihr, wie man im Tempel gebetet hat? Da muss man stehen. Im Tempel standen sie und beteten. Das heißt, das, was Jesus sagt, hat ihn da vorne, als er kurz vorher war, er hat es nicht gesehen. Sie standen da nicht, sie waren ständig beschäftigt mit ihren Geschäften. Und ihr sagt, wenn ihr aber steht und betet, dann betet ihr um was? Betet um was? Dass Gott eure Übertretungen vergibt. Das ist der Berg, dass er eure Übertretungen vergibt. Aber jetzt sagt er, aber bevor ihr Gott bittet, dass er eure Übertretungen vergibt, was sollen wir dann tun? Vorher bereit sein? Dem Nächsten auch die Übung. Also muss man doch vorher was tun. Mensch, also wenn ich nicht vergebe, dann kriege ich auch keine Vergebung. Gott, ich will gerettet werden und ich will, dass du mich rettest, aber den anderen will ich nicht vergeben. Also erst muss ich was tun, damit Gott mir was Gutes tun kann. Ist das das Evangelium? Nee, was meint Jesus damit? Muss ich doch in Vorleistung gehen, um gerettet zu werden? Manche Menschen glauben, wenn sie Sachen dann nicht vergeben, sie gehen verloren. Freunde, das widerspricht der Lehre der Gnade. Von was redet Jesus hier? Er redet von den Menschen, die zu Gott jetzt kommen und hier sich hinstellen und sagen, bitte vergib mir. Aber sie nicht bereit sind, anderen zu vergeben und somit was offenbaren, was für ein Herz sie haben. Sie offenbaren ihre Herzenshärtigkeit. Denn, liebe Geschwister, derjenige, der von Gott seiner Schuld überführt worden ist und gemerkt hat, dass er absolut darauf angewiesen ist, dass Gott ihm vergibt, dass er vor ihm hilflos dasteht, derjenige, der so zusammengebrochen ist, der wird nicht hart in seinem Herzen sein und dem Nächsten oder seinem Bruder sagen, aber dir vergebe ich nicht. Was Jesus damit sagt, wenn ihr aber so zu mir kommt und betet, dann mit was für einem Herzen sollt ihr zu mir kommen? Was sucht Gott für ein Herz der Anbetung? Absolute Vergebungsbereitschaft. Das heißt, ich glaube, ich brauche durch und durch Vergebung. Und ich stelle mich nicht über die anderen. Ich stehe nicht und sage, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Wie so ein Heide und wie so eine Frau und wie so ein Sünder. Ich danke dir, ich bin nicht so. Aber ich danke, dass ich dich habe. Bitte vergib mir. Jesus sagt, wer so betet, braucht nie erwarten, dass es bekommt. Warum? Weil er offenbart sein hartherziges Herz. Dass er nicht wirklich begriffen hat, dass ein Sünder durch und durch ist. Und ich sag euch eins, wer wirklich begriffen hat, dass er wirklich Sünder ist und nur noch der Gnade bedarf, wird sich nicht über den anderen stellen. Wird sich nicht. Er wird in Barmherzigkeit dem anderen begegnen, denn er weiß, er braucht genauso gleiche Vergebung wie ich. Aber wer das nicht hat, er wird zwar sagen, oh ja, Jesus, danke, dass du mir vergeben hast, und die Schuld bei jedem anderen wird er höher bewerten als seine. Und sagt, nee, die muss man noch rechnen. Ein Gedanke, und ich mache Schluss und entschuldige mich heute für die Überziehung wieder mal. Ich meine es trotzdem ernst mit der Entschuldigung. Menschen spüren, dass sie keine Gewissheit haben. Sie wollen Rettung. Und diese Menschen suchen immer wieder eine Bekehrung. Sie kommen bei vielen Evangelisationen nach vorne oder gehen zu den Seelsorgern oder beten und sagen, Herr, vergib, vergib, und tun das jedes Jahr oder jeden Monat, je nachdem, wie oft die Evangelisation stattfindet. Bei jedem Sündenempfinden tun sie das. Und sie ringen und wundern sich, warum sie nicht Frieden bekommen, warum sie nicht diese Gewissheit bekommen, warum diese Ruhe nicht bekommen. Warum Gott ihr Beten und ihr Schreien nach Bekehrung, warum er nicht erhört, warum ihr kein neues Leben gibt, warum ihr keinen neuen Geist gibt, warum ihr diese Ruhe nicht gibt. Der Grund liegt darin, dass diese Menschen, obwohl sie denken, dass sie schon am Ende sind, nicht am Ende sind. Der Grund liegt darin, dass sie nicht bereit sind, anderen zu vergeben und dadurch offenbaren, dass ihr Herz so hart ist. Und dadurch zeigt, dass sie mit ihrer Schuld nicht wirklich zu Gott gekommen sind. Nicht in der Weise, wie es Gott möchte. Sie würden sagen, Gott, vergib mir, aber sind nicht bereit, ihren Bruder, ihre Schwester, ihre Mama, ihren Papa, Nachbarn, sind nicht bereit, ihn zu vergeben. Wenn jemand nicht bereit ist, dem anderen zu vergeben, dann hat er nicht wirklich begriffen, dass er Vergebung braucht. Was Vergebung ist. Welche Vergebung er wirklich sucht. Oh, ich hoffe, ihr könnt dieses Geheimnis verstehen. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, um was hier die Rede ist. Hier standen Schriftgelehrten, Pharisäer, Hohepriester, Sadduzäer, Herodianer und Pharisäer. Die standen alle da. Und sie kamen an den Ort, um anscheinend ein Opfer darzubringen, damit Gott ihnen die Sünden vergibt. Aber sie bekamen sie nicht, weil sie hartherzig gegenüber dem Nächsten waren. Sie haben nie wirklich begriffen, wie schuldig sie sind. Ich hoffe, ihr kennt das. Wenn ihr eure wirklich Schuld begriffen habt und begriffen habt, was Jesus für euch tat, und Menschen zu euch kommen und erzählen, was für eine Schuld sie geladen haben, kennt ihr das, dass man nicht sagen kann, oh, was hast du da getan? Versteht ihr, was ich meine? Man kann doch nicht ihnen etwas aufladen, was mir vergeben worden ist. Man kann ihnen doch nicht etwas absprechen, was mir geschenkt worden ist. Das kann man nur, wenn man wirklich die Erlösung erfahren hat. Dann wird man es dem anderen doch das wünschen, oder? Das hat was mit dem Herz zu tun. Dieses Herz sucht Jesus. Ein Herz wirklicher Buße. Ein Herz wirklicher Abhängigkeit. Ein Herz des wirklichen Überführtseins der Übertretungen und des Glaubens, dass nur Gott allein diesen Berg ins äußerste Meer werfen kann. Nur Gott allein. Diese Frucht suchte Jesus. Und wisst ihr was? An diesem alten Ort gab es sie nicht. Er hat einen neuen Ort gemacht. Sein Leib. Und sein Leib sind wir. Das ist die Gemeinde. Und ich habe meine letzte Frage. Ist unsere Gemeinde dieser neue Ort dieser Anbetung? Findet Jesus an diesem Ort der Anbetung diese Frucht oder nicht? Was haben wir aus diesem Ort gemacht? Was haben wir aus seiner Gemeinde, aus seinem Leib gemacht? Was für ein Ort der Anbetung? Möge Jesus, wenn er hier reinkommt, nicht nur bloße Blätter sehen, sondern wirkliche Frucht, die Gott darreicht als Wohlgeruch, indem wir Jesus Christus für sein Werk verherrlichen, ihm glauben und ihm Danke sagen für das, was er getan hat. Amen.